Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst und dass du redest. Ich halte das hin, fordere es, vorbereite das. Und ich bete, dass du es lebendig machst. Dass du hinwegnimmst, was dir keine Ehre macht. Und dass du bestätigst durch dein Wirken, was von dir ist. Dass du unsere Herzen erreichst. Dass du Veränderung darin wirkst. Dass du uns näher zu dir ziehst. Das wünschen wir uns, danach sehnen wir uns. Komm, Heiliger Geist, und wirke du. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus dem Matthäusevangelium Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ich hab's so gemacht, dass ich für die Predigt mal angefangen habe zu googeln und habe einen Schlagbegriff eingegeben und habe mal geguckt, was da so kommt. Ich habe euch eine kleine Auswahl mitgebracht. Und zwar habe ich das Thema Versuchung eingegeben und habe mal geguckt, was schmeißt mir da der liebe Google so vor die Füße. Und da haben wir schon mal zwei Zitate von einem sogenannten Oscar Wilde, ein Schriftsteller, Ire, Lyriker, Dramatiker, Poet, also alles, was irgendwie mit Sprache zu tun hat und künstlerisch ist, das hat der irgendwie zu tun gehabt mit sich. Versuchungen sollte man nachgeben. Man weiß nie, ob sie wiederkommen. Der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, ist, ihr nachzugeben. Ich habe noch ein drittes von ihm. Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Dann so ein bisschen mein Liebling links oben: Führe mich nicht in Versuchung, ich finde von alleine hin. Vielleicht ist es was, was ihr kennt und wo ihr euch einordnen könnt. Und dann natürlich der Klassiker, Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ehrlicherweise war das so mein erster Gedanke, dass das eigentlich als erstes kommen musste. Da muss ich relativ lange danach suchen, bis ich das wirklich gefunden habe. Wahrscheinlich ist das schon ein paar Jahre her oder schon ein bisschen in die Jahre gekommen, sodass das nicht mehr auf der Hitlist ganz oben ist. Genau. Verschiedene Zitate, und alle Zitate haben gemein oder haben mit sich, dass dort irgendwie die Versuchung im Zentrum steht. Und wo wir merken, dass diese Zitate etwas sind, wo wir uns wahrscheinlich ganz sehr an unserem Menschsein abgeholt fühlen. Ja, wir sind der Versuchung unterlegen. Wir sind der Versuchung ausgesetzt und häufig sind wir ihr unterlegen. Führe mich nicht in Versuchung, ich schaffe das schon alleine, ich komme dorthin, das ist gar kein Problem. Dort eben wegzukommen, das ist eher die Schwierigkeit. Ja, da ist eine Versuchung und die einzige Möglichkeit, und das ist vielleicht das, was wir immer wieder in unserem Alltag erleben, das Einzige, wie ich diese elendige Versuchung loskriege, ist, ihr nachzugeben. Ob das dann das Stück Schokolade ist, was dann meistens nicht bei einem Stück bleibt, sondern zu so einer Tafel mutiert, oder die Tüte Chips, das Bier am Abend oder der Wein, die Zigarette, das Eis, die Lieblingsserie, die man gucken will oder noch gucken muss, das Handy, was immer betätigt werden will, wo Instagram, Facebook, TikTok und wie die ganzen sozialen Medien noch so heißen, beschäftigt und natürlich ausgespäht werden möchten, damit man ja auf dem Laufenden ist. Oder andere Dinge, die vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen. Die Versuchung immer wieder, sich in Angst zu verstricken, sich mit Sorgen zu quälen und diese Sorgen nicht loszuwerden. Kummer oder Wutausbrüche, Geschrei, vielleicht auch diese Sehnsucht oder dieser Drang zu fliehen und sich aus Situationen, die vielleicht ja unangenehm sind, so schnell wie möglich zu versuchen, dort rauszukommen. Es kann aber auch die Versuchung sein, immer alles allein machen zu müssen. Sich ja nicht helfen zu lassen, obwohl das manches einfacher machen würde. Oder andersrum, sich selber gar nicht zuzutrauen und deswegen immer wieder der Versuchung zu erlegen, irgendjemanden auf den Keks zu gehen, dass er mir doch endlich mal hilft. Oder die Versuchung, alles kontrollieren zu müssen, damit es ja seine gerechte Ordnung hat. Die Versuchung, dich in Gruppen so einzubringen, dass du geliebt wirst und dann aber vielleicht auch manches, was dir schwerfällt, lässt, weil du lieber dazugehören willst, als ausgeschlossen zu werden oder dich vielleicht dort ein bisschen als Person vielleicht auch manchmal zu behaupten. Vielleicht erliegst du ab und zu der Versuchung, deinen Ruf zu schützen und mit aller Macht dafür zu sorgen, dass die Leute ja richtig und gut von dir denken. Oder du erliegst immer wieder dieser Versuchung, wenn über andere geredet wird, dass du mitmachst und den anderen lästerst, niedermachst, schlecht über ihn redest. Allah, hast du gehört, was der wieder gemacht hat? Oder was die wieder gemacht hat? Wie kann man denn? Und du überhebst dich. Wir merken, Versuchungen sind nicht nur aufs Essen beschränkt oder auf das Lieblingsgetränk. Das kann ganz vielfältig sein. Und das ist manchmal auch ganz raffiniert, wo das vielleicht was ganz Kleines ist, wo man sagt, ja, das ist ja kein Problem. Aber man merkt, wenn man es lassen wollte, kriegt man es nicht los. Was ist also eine Versuchung? Versuchung, ich habe mal eine Definition probiert. Eine Versuchung ist alles, was meine Gottesbeziehung beschädigen, ersetzen oder trüben will. Sie hat aber eben auch das Potenzial, diese Versuchung, meine Gottesbeziehung zu festigen und zu vertiefen. Das ist beides da drin. Einmal dieses Bedrohliche, dass ich alles, was ich brauche an emotionaler Sicherheit, an Nähe, vielleicht auch an Bestätigung in Gott suche und finde. Das ist das, was wir immer wieder sagen, das ist bei Gott zu finden. Und dann gibt es aber so viele Dinge, die uns das immer wieder madig machen wollen, die uns immer wieder einen Ersatz hinhalten wollen, der irgendwie einfacher und leichter ist. Eine Versuchung versucht es immer wieder, uns von diesem, was Gott uns geben möchte, was hält, hinwegzuführen zu etwas, was ein Ersatz ist, der an sich zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Aber diese Versuchung hat eben auch die Möglichkeit, an Tiefe zu gewinnen. Eine Festigkeit zu erlangen und etwas in sich zu bauen, was eben nicht von einem Windhauch wie ein Kartenhaus zerstört werden kann. Ich habe uns einen Text vorgelesen aus dem Evangelium nach Matthäus und da sehen wir, wie listig der Teufel ist. Ich habe uns dazu 4 Punkte mitgebracht. Erster Punkt, und das ist vielleicht das herausforderndste gleich am Anfang. Wir lesen in diesem Text, Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Nach was? Im Vorfeld ist die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Jesus, als er getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnete sich der Himmel über ihm. Er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkommen. Da erklang eine Stimme aus dem Himmel: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Andere Übersetzungen: Wohlgefallen. Danach wurde Jesus vom Geist. Es ist herausfordernd, weil hier heißt es, dass Gottes Geist Jesus in die Wüste führt. Und warum führt er ihn in die Wüste? Damit er versucht werde. Der liebe Gott bringt mich an Situationen und an Stellen, wo ich versucht werde. Das gefällt mir nicht und das passt auch nicht in mein Gottesbild. Weil Gott muss doch lieb sein. Und das, solche Situationen, wo es plötzlich brenzlig wird, wo ich getestet werde, die passen doch für viele nicht oder für viele von uns nicht ins Gottesbild. Das kann doch nicht sein. Wie kann denn ein Gott, der Liebe ist, mich in Situationen bringen, wo es ums Eingemachte geht, wo ich getestet und wo ich versucht werde? Klammer auf, es heißt nicht, dass Gott versucht. Das sehen wir ja dann in dem Text. Aber Gott bringt dich in eine Situation, er bringt dich auf eine Nagelprobe, wo es ums Eingemachte geht und wo du getestet werden wirst. Das heißt, wenn wir in Versuchungen stehen, wenn wir mit Versuchungen zu kämpfen haben, dann befinden wir uns erstmal wunderschön im biblischen Kontext. Das heißt, wir sind nie aus der Gnade gefallen oder Gott will mit uns gerade nichts mehr zu tun haben, sondern wir sind voll drin in dem, was Gottes Plan für dein Leben ist. Und Gott ist da, auch wenn du in dem Moment wahrscheinlich nicht spürst. Jesus wird ganz am Anfang seines Dienstes, noch bevor sein Dienst beginnt, in diese Wüste geführt. Wüste in Bild von kargem Land, wo nichts ist, wo keine Ablenkung großartig ist, wo einfach alles irgendwie da ist, aber eben nichts, wovon du wirklich gut leben kannst. Sondern wo die Wüste immer ein Ort der Prüfung auch ist im Biblischen. Wenn wir da mal schauen, die Israeliten, die durch die Wüste ziehen mussten und die dort immer wieder geprüft wurden und wo immer wieder sichtbar wurde, was dort im Herzen ist. Aber die Wüste auch ein Ort von Einsamkeit, aber eben auch die Wüste ein Ort der Gottesbegegnung. Auch das lesen wir in der Bibel immer wieder, wo die Wüste zu einem Ort wird, wo Gott sich auf eine andere Art und Weise und eine tiefe Art und Weise meistens offenbart. Wüsten in unserem Leben sind nicht das, was wir gerne ersehen, weil das ist irgendwie was, das ist zäh. Das ist anstrengend. Da fühlt man sich nie wirklich gut dabei. Aber Wüsten sind unersetzlich, um in der Tiefe mit Gott zu wachsen. Und Jesus ist dort, fastet 40 Tage und 40 Nächte. Wir kommen jetzt gerade in die Passionszeit, die hat gerade angefangen. Und vielleicht geht der eine oder andere dort schon hinein und sagt, ja, ich habe mir was vorgenommen, wie ich fasten möchte. Ich habe mir da was vorgenommen, auf was ich ganz bewusst verzichten will, um mir vielleicht auch mehr Zeit zu schaffen, wo ich mit Gott was tun kann, wo ich mit Gott Zeit verbringen kann, wo ich in diese Gottesbeziehung hinein investieren kann. Und vielleicht hast du jetzt die ersten Tage schon gemerkt, ja, schöner Versuch, und plötzlich merkt man, anstatt aber diese Zeit irgendwie mit Gott zu verwenden, diese halbe Stunde, die ich mir vielleicht bewusst geschafft habe, gibt es plötzlich diese halbe Stunde und ich kann damit wunderbar irgendwas anderes machen, was eine wunderschöne Ersatzbefriedigung in dem Moment ist. Und dann merken wir, um mit Gott in dieser Gemeinschaft zu sein, das macht es manchmal nicht einfach. Und es gibt einen Versucher, der das nicht möchte, der uns immer wieder versuchen will, woanders hinzuführen. Und Jesus wird hier geprüft. Jesus wird ausgesetzt der Versuchung des Teufels. Und das alles im göttlichen Raum. Das ist der erste Punkt. Und er darf uns ermutigen, dass wenn wir mit Versuchungen zu kämpfen haben, haben wir an Jesus ein Vorbild. Und dann noch drei weitere Sachen und da vielleicht ein Stück in Umgang. Wie können wir mit Versuchungen gut und sinnvoll umgehen? Wie können wir in diesen Versuchungen bestehen? Zweitens, in der Versuchung brauchst du Gottes aktuelles und situatives Reden. Der Teufel versucht Jesus und will ihn zuerst auf einer ganz natürlichen und lebensnotwendigen Basis treffen. Jesus fastet 40 Tage. Man sagt, dass das Hungergefühl beim Fasten nach dem dritten Tag verschwindet. Also die ersten 3 Tage musst du überstehen. Danach wird es besser. Aber am Ende der 40 Tage soll es wiederkommen. Wieso, weshalb, warum, kann ich euch nicht erklären. Ich habe es bloß gelesen und finde es interessant. Und dort am Ende, wo wahrscheinlich dieses Hungergefühl wieder ganz dominant aufkommt, dort klingt sich der Teufel ein. Dort, wo es nochmal hart wird, dort, wo es kurz vorm Sieg ist, dort, wo du fast durch bist, dort kommt der Teufel und sagt, warte mal, ich hätte noch eine Idee. Und er versucht Jesus, dass er sich selber Essen verwandelt aus den Steinen, die dort liegen. Und ja, die Steine damals sollen so flach gewesen sein und ausgesehen haben, als wären es Fladenbrote. Und dann nimmt es der Teufel und sagt, guck mal dahin. Verwandelt das doch mal. Sorg doch für was zu essen. Du hast doch jetzt die 40 Tage eigentlich schon zu Ende. Und Jesus hätte hier wählen können und hätte sagen können, ich schaffe mir selber eine Lösung. Aber er macht es nicht. Hätte es gekonnt? Natürlich. Jesus hat im Nachgang Wasser in Wein verwandelt. Jesus hat 4.000 und 5.000 Menschen aus ein bisschen was gespeist, hat dort eine Brotvermehrung gemacht. Alles Wunder, alles Nahrungswunder, wo Jesus es ein leichtes gewesen wäre, sich dort etwas zu essen, zu schaffen, aus Steinen meinetwegen auch. Aber das Spannende ist, Jesus ist sich bewusst, und es ist eine Lehre für uns, es geht hier nicht um Machtdemonstration oder um das Machbare, sondern Jesus antwortet auf eine andere Weise. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jedes Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht, ist das, wo Jesus sagt, davon, das braucht der Mensch so dringend und so tief und so nötig. Brot ist wichtig, aber wenn das fehlt, dann fehlt was Elementares. Und hier müssen wir genauer gucken, was ist denn dieses jedes Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. In der Bibel gibt es 2 Wörter im Griechischen für das Wort. Es ist einmal das Logos. Das Logos, das meint das allgemeingültige und ewige Wort Gottes. Das, was wir heute in der Bibel vor uns liegen haben. Das alles ist das Logos. Und das ist uns wertvoll und das ist uns kostbar. Aber es gibt noch ein zweites Wort. Das ist das sogenannte Rhema. Und das Rhema-Wort, das wird aus ganz aktuellem Anlass gesprochen. Das spricht in eine Situation ganz konkret hinein oder wird zu einer Situation ganz konkret gesagt. Das ist das Wort, was für die Situation in dem Moment direkt aus dem Wort Gottes, aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist das, was Gott dir gibt, um in der Situation zu bestehen. Und dieses Rhema-Wort ist das, von dem Jesus hier spricht. Du brauchst, und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Rhema-Wort, was in der Situation aus dem Mund Gottes hervorgeht. Meine Frage, erleben wir das? Haben wir immer wieder Rhema-Worte, die Gott uns spricht, die Gott uns gibt, die Gott uns wichtig macht, wo wir merken, was das innerlich ist? Und wo wir merken, dass Gott da genau in eine Situation reinspricht, oder haben wir das nicht? Ich glaube, es ist ein wesentlicher Punkt, dass wenn wir in Versuchungen standhaft sein wollen, dass wir das Rhema-Wort Gottes immer wieder empfangen. Und wenn wir eins bekommen haben, wenn Gott ganz konkret in eine Situation oder zu einem Ding gesprochen hat, uns ganz tief was sichtbar gemacht hat, was er aus seinem Wort rausgenommen hat und dort wie einen Scheinwerfer draufgelegt hat, wo wir gemerkt haben, da geht unser Herz auf, da geht unser Herz mit. Da merken wir, das klingt in uns plötzlich ganz massiv an. Dann sollten wir das festhalten. Und dann ist es vielleicht genau das, wo uns Gott da drin begegnen will. Was der Schlüssel ist, um in einer Versuchung stehen zu bleiben. Jesus vor dieser Situation mit dem Teufel bekommt so ein Rhema-Wort. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das sagt der Geist Gottes, das sagt die Stimme aus dem Himmel über Jesus bei seiner Taufe. Und was macht der Teufel, wenn du der Sohn Gottes bist? Und Jesus hätte dieses Rhema-Wort gehen lassen können und hätte dort auf Beweis anlegen können. Natürlich bin ich der Sohn Gottes, ich beweise es dir. Aber Jesus wusste, dass der Weg ist, ich halte es fest, ich glaube dem und ich gehe nicht dem Teufel hinterher. Ich gehe nicht dieser Versuchung hinterher. Es ist gut und wichtig und es ist notwendig, dass wir dieses Logos kennen, dass wir darin eingetaucht sind. Aber wir brauchen es ganz dringend, immer wieder, dass aus diesem Logos immer wieder Rhema-Worte uns entgegenleuchten. Wenn wir das Logos nur kennen, dann fehlt uns was. Dann fehlt uns dieses Rhema, was Gott uns immer mal wieder sichtbar macht. Wenn wir es vom Vergleich her ziehen möchten, ist vielleicht ein schiefer Vergleich, ich probiere nur trotzdem. Wir haben ein Grundgesetz, wir haben Strafgesetzbücher, wir haben verschiedene Sachen, die da sind. Und wir können das Ding hoch und runter lesen und können das mal informativ sagen, oh, ist schön. So, wenn es aber etwas ist, wo wir gerade keine Situation haben, wo wir sagen, ha, da merke ich, dass das gerade greift, da ist es etwas, wo wir merken, ja schön, haben wir mal was gewusst. Wenn es aber so ist, dass wir plötzlich in eine Situation kommen, wo wir vielleicht in diesem Strafgesetzbuch sehen, hey, da ist jemand an uns schuldig geworden. Oder ich bin dort schuldig geworden. Und ich lese das plötzlich, dann merke ich, das macht was mit mir. Da merke ich, wie es plötzlich Klack macht und ich merke, entweder da habe ich Mist gebaut oder andere Variante, da hat derjenige andere Mist gebaut. Und ich glaube, so ähnlich, wie gesagt, der Vergleich humpelt ein bisschen, vielleicht, aber so ähnlich ist es mit dem Wort Gottes. Wir können dieses Buch, wir können die Bibel lesen und wir können sagen, oh, ich weiß da alles, was drin steht. Wenn ich es aber nicht in der Situation auf mein Leben anwenden kann und wenn ich nicht in der Situation merke, dass das gerade das Wort ist, was ich brauche, um dieser Versuchung zu widerstehen, dann ist es was, wo ich vielleicht manchmal mit stumpfen Waffen kämpfe und ich mich nicht wundern muss, wenn ich die ganze Zeit aufs Gesicht falle. Dritter Punkt, in der Versuchung nicht die Rollen verwechseln. Jesus wird versucht. Und wie das der Teufel tut, das ist ganz raffiniert in der zweiten Versuchung. Nämlich, er nimmt ein Bibelwort, ein Logoswort in dem Sinne, und dazu noch ein uns geläufiges, ein ganz geläufiges. So, ich würde es mal vergleichen mit so einer typischen Rosine im Bibelkuchen. So eine, die wir gerne nehmen, wo wir sagen, oh herrlich, eine schöne Zusage. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden sich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Der Teufel verwendet ein Bibelwort und führt es ins Gefecht, um Jesus zu Fall zu bringen. Das ist schon ein bisschen gemeiner, oder? Und ich finde das ja so interessant. Wie oft nehmen wir irgendwelche Worte, die uns gerade gut gefallen, die wir gerade gern hätten? Und das ist ja irgendwo auch richtig. Aber es ist die Gefahr da drin, dass wir trotzdem an dem vorbeigehen, was Gott in dem Moment für uns will und was wir gerade tun sollen. Wir nehmen etwas, was wir denken, das könnte gerade gut passen, suchen uns das irgendwie selber raus und plötzlich merken wir, na irgendwie, ich versuche zwar die ganze Zeit damit irgendwie loszulegen, aber so richtig komme ich damit nicht durch. Vielleicht ist es was, wo wir dort auf einem falschen Trichter unterwegs sind. Und was Jesus hier tut, ist, er widersteht der Versuchung, Gott zu versuchen. Jesus wird versucht und in der Versuchung, in den Momenten, wo es so ein bisschen zur Nagelprobe wird, müssen wir aufpassen, dass wir die Rollen nicht verwechseln und dass wir dann sowas anfangen, wo wir Gott anfangen zu versuchen. Wie viele Gebete habe ich immer mal gehört, dass die so heißen, Gott, wenn du mich liebst, dann musst du jetzt dieses oder jenes für mich tun. Jesus, wenn ich das oder jenes für dich tun soll, dann musst du jetzt aber mal. Und ich sage nicht grundsätzlich, dass diese Gebete falsch sind, aber wir machen sie auch gerade nochmal, wo ich den Text mir durchgearbeitet habe, so ein kleines bisschen Bauchschmerzen, weil ich nicht weiß, ob wir hier die Rollen verwechseln. Dass wir mit Gott ernst umgehen können, definitiv. Dass wir mit Gott auch mal sagen können, Herr, wir müssen hier, ich brauche hier gerade mal eine Lösung. Und ich brauche hier dein Wirken, ich brauche dein Eingreifen, ich komme hier nicht weiter. Dass wir da mit Gott ringen dürfen, ja. Aber ich glaube, wir sollten uns hüten, Gott zu versuchen. Weil wir dort in eine Rolle kommen, wo wir uns über Gott stellen. Und wo wir uns zum Gott machen, über Gott. Und weil wir der Meinung sind, wir können Gott Ansagen machen, wie er doch jetzt bitte mir seine Liebe zu zeigen hat. Und im Endeffekt ist es etwas, wo wir nicht ans Kreuz gehen, weil dort ist die Liebe Gottes offenbart. Anstatt sich Gott demütig unterzuordnen, wird Gott herausgefordert, wird er versucht, wird die Gottesbeziehung an Dinge geknüpft, die außerhalb dessen ist, was er am Kreuz getan hat. Aber jede Gottesbeziehung besteht im Kreuz Jesu. Und ist gegründet, wir haben das vor uns gesungen, an deinem Kreuz. Dort ist das Zentrum, dort entsteht und dort besteht jede Gottesbeziehung. Und alles, was ich drumherum bauen will, da müssen wir vorsichtig sein. Und das ist dann das Dritte. Am Kreuz vorbei ist total falsch. Denn das versucht der Teufel. Was macht er? Er stellt Jesus auf den hohen Berg, er zeigt ihm alle Reiche der Welt und zeigt die ganze Herrlichkeit, die diese Reiche haben. Als, Klammer auf, wüsste das Jesus nicht. Und sagt dann, das alles will ich dir geben. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist niederfallen und mich anbeten. Und das ist so raffiniert, weil was will Gott im Leben Jesu tun? Was ist das Ziel des Lebens Jesu? Was ist die Berufung des Lebens Jesu? Herr zu sein über diese Welt, über alle Reiche. Und was macht der Teufel? Er gibt Jesus eine Abkürzung. Er gibt Jesus eine Abkürzung, die nicht übers Kreuz muss, die nicht über den Tod muss, die nicht über das Grab muss. Und wie oft macht er das in unserem Leben? Wo wir fliehen oder wo wir versuchen, das Kreuz zu umgehen. Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe nicht mehr mir selbst. Ich lebe Christus. Und trotzdem will uns der Teufel immer wieder versuchen, das Kreuz Jesu zu umgehen. Immer wieder einen Weg zu finden, wie wir daran uns vorbeischmuggeln und hoffen, dass wir dann die Segnungen Gottes trotzdem irgendwie kriegen könnten. Teufel versucht uns einen Weg anzubieten, der schmerzfrei und ohne Kosten ist. Jesus kriegt eben das Gleiche angeboten, was Gott ihm gibt und was Gott ihm geben wird. Doch der Weg ist eben ein völlig anderer. Hier mit einem kleinen Knicks oder einem größeren Knicks vor dem Teufel. Dort sterben am Kreuz, verachtet zu sein, geschlagen zu sein, entäußert zu sein, keine Menschengestalt mehr zu haben und elendig an diesem Kreuz zu sterben. Welcher Weg wäre uns lieber? Ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns sind, ist es der kleine Knicks. Und ich finde es so schön, wir sehen das so tröstlich in der Welt, in der Bibel, da sieht man das Phänomen häufiger. Eine kleine Zusammenstellung. Josef, der Träumer, hat eine große Berufung. Alle werden vor ihm niederfallen. Die großen Sterne, Sonne und Mond in dieser Vision. Wie war der Weg? Sklave, vergessen im Knast, keine Hoffnung mehr, betrogen, verraten. Und aus der tiefsten Tiefe wird er plötzlich durch ein Wunder Gottes herausgehoben und wird zum zweitmächtigsten Mann. Das ist ein Sterbeweg, den dieser Josef gehen muss. Das ist ein Weg, der mit so viel Tod gekennzeichnet ist und der genau das Gegenteil erstmal verheißt von dem, was in seinem Leben eigentlich hervorkommen soll. Aber das ist der göttliche Weg, um ihn an die Stelle zu bringen, wo er dann auch stehen kann und wo er diesen Dienst und diese Berufung, die er hat, umsetzen kann. David wird als junger Knabe zum König gesalbt und der Weg Gottes mit David, um ihn dann mit 30 zum König zu machen, Verfolgung, permanent mit dem Tod bedroht, immer wieder in Angst, die eigenen Leute, die eigentlich mit ihm kämpfen, stellen sich teilweise gegen ihn, er muss sich verstecken in irgendwelchen Höhlen. Und wie oft sind die eigenen Leute, die dann ihm sagen, als der Saul vor ihm ist, jetzt meuchsen ab. Nimm dir das, was dir gehört. Du hast doch diese Berufung auf deinem Leben. Und was macht David? Ich werde es in keinem Fall tun. Ich nehme mir nicht selber, was Gott in meinem Leben hervorbringen will. Ah. Und so viele andere Beispiele. Und es zeigt sich, der göttliche Weg geht über Tod und über Grab, über das Kreuz und über dieses Grab, in das du mit Jesus beerdigt werden musst. Und wenn wir von dem Prozess der Heiligung und von dem Weg der Heiligung sprechen, wir haben vor unserem Gebet davon gehört, dann ist es häufig, das nachzubuchstabieren. Unserem eigenen Selbst zu sterben mit seinem eigenen Willen, mit seinen eigenen Ideen und mit seinen eigenen Vorgaben, wie was zu laufen hat. Da stirbt dieses Ich, dieses, was autark sein will von Gott. Und das ist in der Nachfolge immer wieder einzuüben. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Lukas 9, Vers 27. Sich selber zu sterben ist heute jedenfalls nicht mehr populär. Ich habe keine Ahnung, ob es das jemals war. Aber in einer Spaßgesellschaft und in einer Gesellschaft, wo Lustmaximierung das oberste Gebot ist, da hat Selbstverleugnung, da hat dieses, sich ja selber zurückzunehmen und sich nicht die ganze Zeit irgendwie ins Rampenlicht zu stellen oder sich selber zu versorgen mit allem, was ich innerlich brauche, sondern auf Gott zu warten, eigentlich keinen Platz mehr. Weil heutzutage ja alles verfügbar ist. Alles, was ich brauche, kann ich mir sofort besorgen. Ob es ein guter Weg ist, sei dahingestellt. Der Teufel verspricht uns einen einfachen, einen leichten Weg zum Ziel und einen, der in dem Moment sofort dir das gibt, was du möchtest. Und das ist so häufig so falsch. Weil es uns leer zurücklässt und weil es nur darum geht, unser eigenes Ich zu streicheln. Der göttliche Weg, der führt uns in Tiefen hinein. In Tiefen, die sich manchmal anfühlen können, als wäre es der Tod, persönlich. Wo wir mit in dieses Grab hinein müssen. Wo wir ja eigentlich schon mit Jesus liegen. Aber wie oft versuchen wir da irgendwie drum rumzukommen. Und das Problem ist, ohne Tod und ohne Grab gibt es keine Auferstehung. Und wir suchen und wir sehnen nach einer Auferstehungskraft in unserem Leben. Aber kann es auch sein, dass die uns manchmal abgeht, weil wir eben dort versuchen, irgendwie einen einfachen Weg zu finden? Und das heißt nicht, dass alles jetzt ab sofort nur noch schwer sein muss. Das heißt nicht, dass alles in dem Moment irgendwie nur noch kompliziert ist. Weil ein was ist, und ich muss sagen, ich habe noch ein schönes letztes Bild, und manchmal sage ich mir, wenn ich so grafisch manchmal sehe, wie Dinge gestaltet werden, dann denke ich mir, oh, das hätte auch schön sein können, aber den Spruch finde ich gut. Und zwar, Christus, die zarteste Erlösung, seit es die Versuchung gibt. Das ist das Gute. Wir haben in Jesus denjenigen, der uns von Versuchung erlöst. Wir haben denjenigen, der den Tod selber überwunden hat in unserem Leben. Der ist da geworden. Der ist sichtbar geworden, indem wir ihn angenommen haben. Und dann ist es etwas, wo wir in den Versuchungen immer wieder mit diesem Jesus ganz tief in Beziehung kommen dürfen. Ich habe am Anfang gesagt, eine Versuchung hat das Potenzial oder hat die Gefahr, meine Gottesbeziehung zu beschädigen, mir einen Ersatz dafür anzubieten oder sie zu trüben. Aber sie hat auch das Potenzial, meine Gottesbeziehung zu festigen und zu vertiefen. Und ich glaube, da, wo wir mit Jesus dort Hand in Hand durchgehen, und ja, da werden wir vielleicht auch mal Niederlagen einstecken, da werden wir mal direkt mit dem Gesicht bremsen und werden merken, jetzt muss ich wieder aufstehen. Aber da, wo wir mit Jesus in der Art und Weise durchgehen, dort werden wir zu einem Leben kommen, was wirklich gefüllt ist, was reich ist und was gesättigt ist, wo wir merken, dort sind wir zur Fülle gekommen. Aber das kann eben herausfordernd sein. Oscar Wilde, damit schließe ich, hatte ja am Anfang so wunderschöne Zitate, dass man jede Versuchung am besten nutzen soll. Man weiß ja nicht, ob sie wiederkommt. Jede Versuchung etwas ist, wo man sagt, hier müssen wir. Und im Endeffekt, was er in seinem Leben demonstriert hat, war, dass er ein Mann war, der keiner Versuchung widerstehen konnte. Er war ein Zeitgenosse, der ein sehr streitbarer Geist war. Das war so ein typischer Künstler, und Künstler sind meistens sehr herausfordernde Persönlichkeiten, weil die passen nicht so ganz ins bürgerliche Bild. Die sind irgendwie so ein bisschen abgespaced, die sind so ein bisschen verrückt, die passen nicht so ganz ins Bild. Und dieser Oscar Wilde, der hat es auf die Spitze getrieben. Der hat jeden Missstand, den er gesehen hat, so massivst deutlich gemacht und teilweise so übermäßig karikiert, um seiner Gesellschaft, in der er gelebt hat, in Großbritannien, in Irland, einen Spiegel vorzuhalten. Und das ganz provokant, sodass wir wahrscheinlich ganz viel Anstoß nehmen würden. Und dann war es so, dass Leute sich natürlich ihm gegenüber aufgemacht haben und haben ihn, ja, im Endeffekt haben sie ein Stück versucht zu locken. Sie haben ihm was vorgeworfen, was nicht stimmte. Oder zumindest, wo bis heute nicht wirklich klar ist, ob es wirklich stimmte oder eben nicht. Nämlich, ihm wurde vorgeworfen, er wurde verleumdet, dass er ein Sodomist, also homosexuell zu der damaligen Zeit gewesen sein soll. Er hat sich immer wieder mit Leuten abgegeben, und wie es in der Künstlerszene ist, bist du da mit ganz vielen Menschen unterwegs. Er war selber verheiratet, war aber immer wieder in seinem Leben mit Menschen unterwegs. Und er wird dort versucht, indem er dort verleumdet wird. Und dann macht er es so, dass er sich einen Anwalt sucht und dann geht das los und er kämpft und er wollte dort diese Versuchung, dem anderen jetzt mal so richtig eins reinzuwirken. Da hat er versucht, jetzt mal Gas zu geben. Und dann war aber das Problem, dass der Anwalt des Gegners ihn plötzlich gefangen genommen hat, eingewickelt hat. Und er wurde verurteilt zu 2 Jahren Knast, damals das schlimmste Gefängnis, was es gab in Reading, wo er Zwangsarbeit leisten musste und wo sein Körper komplett vernichtet wurde. Er wurde so niedergerichtet und wurde wegen etwas verklagt und wegen etwas verurteilt, wo bis heute nicht raus ist, ob es wirklich so war. Er kommt nochmal frei und ist aber ein vollkommen gebrochener Mensch. Er lebt dann noch ein paar Jahre in Paris und stirbt mit Mitte 40. Und hat sein Leben nach diesem Knast eigentlich nie wieder so richtig in die Gänge gekriegt, weil das was war, was ihn komplett zerstört hat. Und das alles, und das ist das Spannende, weil er in dem Moment gesehen hat, hey, hier ist eine Versuchung. Eine Versuchung, da nochmal risch auf die Kacke zu hauen. Nochmal risch loszulegen. Nochmal risch den ganzen Gutbürgerlichen ins Rein zu wirken. Und dieser Versuchung konnte er nicht widerstehen. Und diese Versuchung hat ihm im Endeffekt zugrunde gerichtet. Und ja, vielleicht ist ihm dort Unrecht widerfahren. Das mag sein. Das kann sogar sein. Aber das hat Versuchung vielleicht als Endkonsequenz. Dass wenn wir dort immer wieder fallen, immer wieder uns vielleicht auch binden lassen, dass wir mit eigenen Mitteln zugrunde gehen. Wenn wir uns aber flüchten zu Jesus hin, wenn wir diesen Weg gehen und sagen, Herr, wenn hier was sterben muss in mir, dann lass es sterben. Wenn ich hier was festhalten muss, ein Wort, was du mir gegeben hast, und wenn dazu vielleicht manche Umstände gerade so unerträglich sind, Herr, dann bring mich dort durch, ich vertraue dir, auch wenn ich dich nicht verstehe. Und das ist vielleicht manchmal das Ehrlichste und das einzige Gebet, was man in solchen Zeiten beten kann. Herr, ich vertraue dir, auch wenn ich dich nicht verstehe. Die Verheißung ist aber, und so schließt der Text aus unserem Evangelium heute, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Es gibt eine Zeit, wo die Versuchung endet. Jede Prüfung endet. In der Schule, wie im Studium, wie im normalen Leben. Jede Prüfungszeit ist irgendwann vorbei. Und dann kommt auch wieder eine Zeit, die ist entspannt. Die ist schön. Und dann merken wir, wie Gott uns auch wieder aufbaut, wie er uns wieder stärkt und wie wir vielleicht auch in einer neuen Freiheit wandeln können, weil wir eben durch was hindurchgegangen sind und dort Altlasten abgeworfen wurden. Wir singen gemeinsam ein Lied. Harald, geh mal ans Mikro, das